Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, in ganz vielen Bereichen des Lebens gibt es unterschiedliche Zeiten. Vor einiger Zeit sprach ich mit einem Landwirt, der Obstplantagen betreibt. Und er klagte ganz furchtbar über die diesjährige Apfelernte. Er berichtete, dass er dieses Jahr 70% weniger Ernte hätte als im letzten Jahr. Er sagte einen Satz zu mir: Ernte ist nicht gleich Ernte. Es gibt gute Zeiten, da ist ganz viel da, da sind die Scheunen voll, die Lagerhallen. Und dieses Jahr ist für ihn eine ganz schlechte Zeit. Da muss er gucken, dass er betriebswirtschaftlich über die Runden kommt. Nicht nur in der Landwirtschaft ist das so, auch in der Betriebswirtschaft als Ganzes. Diejenigen, die sich ein bisschen für Börse interessieren, die wissen, wenn man investiert, da geht es mal hoch, da geht es mal runter. In Frankfurt am Börsenplatz stehen zwei wunderbare Skulpturen, ein riesengroßer Bär und ein riesengroßer Bulle. Wie sollen die Menschen daran erinnern, es gibt unterschiedliche Zeiten in der Wirtschaft. Es gibt Zeiten, wo alles aufgefressen wird, das Geld verschwindet, dafür steht der Bär. Aber es gibt auch Zeiten, wo es richtig gut läuft und die Gewinne sprudeln und so, da steht der Bulle für das Essen, dass man satt wird. Und ein drittes und letztes Beispiel, um das zu verdeutlichen, dass es diese unterschiedlichen Zeiten gibt. Denken Sie an Sport, wenn man heute was erklären will, muss man über Fußball sprechen. Ich denke an den Trainer Ancelotti. Das ist ein Trainer, der hat so viel Gewaltiges erlebt, mehrfach die Champions League gewonnen, in Frankreich, Italien, England, Spanien, Titel gewonnen, einer der wichtigsten Trainer. Aber letzten Monat, da gab es ein ganz großes Tief, da war mal so eine Zeit, wo ihm gesagt wurde, du bringst uns hier nicht mehr weiter als Bayern München, da haben sie rausgeschmissen. Also auch für den, als Sportler und als Sporttrainer, Höhen und Tiefen. Es gibt unterschiedliche Zeiten. Warum erzähle ich Ihnen das nun? Weil es mit dem Wort Gottes genauso ist. Auch unter dem Wort Gottes und mit dem Wort Gottes gibt es unterschiedliche Zeiten. Und darum soll es heute gehen in der Predigt. Und ich habe uns einen einzigen Vers mitgebracht, der das deutlich macht, aus dem Alten Testament. Wir wollen hören als Predigtext 1. Samuel 3, der Vers 1. Dort heißt es: Zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente und der Eli, war des Herrn Wort selten und es gab kaum noch Offenbarung. Amen. Wir wollen stille werden und beten. Lieber Herr und Heiland, von ganzem Herzen wollen wir dir Dank sagen für dieses Wort, das du uns jetzt schenkst aus dem Alten Testament, über die unterschiedlichen Zeiten mit und unter deinem Wort. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns in dieser Predigt das deutlich machst, was das mit unserem Glauben und unserem Leben zu tun hat. Dass wir Dinge in dieser Predigt verstehen, dazu brauchen wir deine Hilfe. Und darum wollen wir dich jetzt bitten, um diese Hilfe. Wir wollen dich bitten, Herr, segne du durch deinen Geist Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe diese Predigt überschrieben von den unterschiedlichen Zeiten des Wortes Gottes. Von den unterschiedlichen Zeiten des Wortes Gottes. Und ich möchte 3 Punkte Ihnen vor Augen stellen. Erstens die Dürrezeiten des Wortes Gottes. Zweitens die Gnadenzeiten des Wortes Gottes. Und drittens die Vollendungszeiten des Wortes Gottes. Der erste Punkt, die Dürrezeiten des Wortes Gottes. Das ist das, wovon dieser Predigtvers spricht, von einer Dürrezeit. Damals, zu der Zeit, so heißt es hier, als der Knabe Samuel dem Herrn diente und der Eli, war das Herrnwort selten. Es gab kaum noch Offenbarung. Wir befinden uns etwa im Jahr 1100 vor Christus. Eli ist Prophet, ist Richter gewesen, ein schwacher Kandidat, dessen Söhne ebenfalls im Richteramt waren. Und das waren ganz verdorbene Menschen, berichtet die Bibel. Die sind hingegangen, haben von dem Geld, von den Opfergaben für sich genommen, haben sexuellen Missbrauch mit den Frauen getrieben, verbrecherisches Gesindel. Und der Vater Eli, der war zu schwach, sich durchzusetzen, der sah das alles und duldete das alles. Und weil zu dem Zeitpunkt in Israel große Sünde herrschte, halt zog sich der Herr mehr und mehr zurück und das Wort war selten geworden. Es war eine Dürrezeit unter dem Wort zu dem Zeitpunkt in Israel. Und das ist nicht nur hier an dieser Stelle so, sondern wenn man die Bibel kennt, weiß man, dass es immer wieder Dürrezeiten gegeben hat und dass die Bibel das auch verheißt, dass diese Dürrezeiten noch weiterhin kommen werden. Etwa beim Propheten Amos im 8. Kapitel lesen wir, siehe, so sagt der Prophet Amos, es kommt die Zeit, spricht Gott der Herr, dass ich einen Hunger in das Land schicken werde. Nicht einen Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern nach dem Wort des Herrn es zu hören, dass sie hin und her von einem Meer zum anderen, von Norden nach Osten laufen und des Herrn Wort suchen und doch nicht finden werden. Oder Micha, ebenfalls ein Prophet aus dem Alten Testament, der sagt, es kommt die Zeit, da kein Gotteswort da sein wird. Dürrezeiten, die hier prophezeit werden. Und auch im Neuen Testament. Der Apostel Paulus schreibt an Timotheus, bereitet ihn darauf vor, dass Dürrezeiten unter dem Wort kommen. Da heißt es im 4. Kapitel des 2. Briefes, denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken, und sie werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sie werden sich den Fabeln zukehren. Dürrezeiten unter dem Wort Gottes, von denen die Bibel spricht, aber nicht nur in der Bibel finden wir es. Wenn wir auf 2000 Jahre Kirchengeschichte zurückblicken, da müssen wir leider feststellen, ja, es hat immer wieder Dürrezeiten des Wortes Gottes gegeben. Denken wir zum Beispiel an die Zeiten vor der Reformation. Da wurde hier in unserem Vaterland auf Latein das Wort Gottes vorgelesen und auf Latein gepredigt. Die Menschen, die zum größten Teil weder lesen noch schreiben konnten und schon gar keine Fremdsprache Latein beherrschten, die kamen in den Gottesdienst. Und das war für die alles wie, als wenn ich jetzt auf Kisuaheli predigen würde und es würde nicht übersetzt. Eine Dürrezeit unter dem Wort. Eine furchtbar finstere Zeit zum Ausgang des Mittelalters hier. Aber nicht nur im finsteren Mittelalter. Es gab anderweitig auch Dürrezeiten in unserem Vaterland unter dem Wort Gottes. Denken Sie an den Nationalsozialismus, als die deutschen Christen damals versuchten, die Bibel zu entjudaisieren. Ein Wahnsinn. Dürrezeiten. Es gab noch einige Prediger, aber die waren selten. Wenn ich im Osten Deutschlands unterwegs bin, in Brandenburg oder in Mecklenburg, da freue ich mich auf der einen Seite, wenn in fast jedem Dorf da eine Kirche steht. Aber ich weiß von Kollegen, dass in manchmal von 10 Kirchen nicht mal in einer sonntags mehr gepredigt wird. Das waren früher protestantische Kernlanden. Da erschallte jeden Sonntag das Wort Gottes in den Landen. Und heute gibt es Bereiche dort, da haben wir nicht mal mehr 10% protestantische Christen. Dürrezeiten unter dem Wort Gottes. Da hat der Kommunismus ganze Arbeit geleistet. Und wenn ich daran denke, was in der Sowjetunion war, wir denken ja in diesen Tagen an 100 Jahre Oktoberrevolution, wo diese Verbrecher an die Macht gekommen sind und das Wichtigste, was es ihnen gewesen ist, ist nicht, dass es den Menschen gut ging und dass sie Anteile hatten nicht und man wollte das Proletariat nach oben bringen. Nein, das Erste, was der Kommunismus gemacht hat, ist die Bekämpfung des Wortes Gottes. Die haben die Priester abgeschlachtet in den orthodoxen Kirchen, getötet die Prediger in den deutschsprachigen Gemeinden halt nicht. Da waren Dürrezeiten unter dem Wort Gottes. Da ging fünf Jahre ins Straflager, wenn man als Deutscher in den 50er Jahren eine Bibel besessen hat und anderen davon etwas erzählte. Dürrezeiten, da waren viele eingeschränkt. Vor einiger Zeit einen kambodschanischen Bruder getroffen. Kambodscha war ja auch so ein Steinzeit-Kommunismusland. Und hat er berichtet, wie es in dieser Zeit gewesen ist, in dieser furchtbaren Herrschaft von Pol Pot. Da sagte er, die haben eine Gemeinde gehabt, die war ganz klein. Die trafen sich ganz versteckt mit 30, 40 Leuten. Da mussten immer am Dorf Ausgang, Eingang Wächter stehen und die pfiffen dann immer, wenn irgendwelche Leute kamen, dann mussten den Gottesdienst abbrechen. Und das hat mich unglaublich getroffen, hat er mir berichtet, wir hatten in der Gemeinde nur eine Bibel. 40 Mann, eine Bibel. Und dann wurde diese Bibel Woche für Woche ausgeliehen. Das war der größte Schatz, den sie hatten. Und Konflikte in dieser Gemeinde gab es dann, wenn jemand die Bibel zu lange behielt. Die hatten nur eine Bibel. Da können Sie sich vorstellen, bei 40 Leuten, da bist du im Jahr vielleicht einmal eine Woche dran gewesen, wenn du die Bibel hattest zum Lesen. Absolute Dürrezeiten. Er hat davon berichtet, was das für ein Geschenk war, als endlich diese Diktatur zu Ende kam und sie Bibeln bekommen hatten, sie endlich wieder die Bibel hatten. Dürrezeiten unter dem Wort Gottes. Aber wissen Sie, was das Traurige ist? Auch in unserem freien Land, wo Gott sei Dank das Evangelium noch frei und unverboten verkündigt werden darf, gibt es diese Dürrezeiten. Die Kanzeln in Deutschland sind wenige geworden, wo das Wort Gottes klar gepredigt wird, wie es in der Bibel steht. Auch hier müssen wir heute sagen, obwohl wir die Freiheit haben, hat der Widersacher über all die historisch-kritische Theologie so viel Schaden angerichtet, mehr Schaden noch, als die Kommunisten das getan haben, dass wir häufig in Gemeinden, selbst wenn dort Gottesdienste abgehalten werden, nicht mehr das Wort Gottes hören, sondern die Menschen Dürrezeiten haben. Die kommen, um das Brot des Lebens zu nehmen, von der Quelle des lebendigen Wassers zu trinken. Und was sie bekommen, sind harte Steine, irgendwelche Philosophien und irgendwelche verdorbenen menschlichen Theologien um die Ohren gehauen. Und auch wir haben das hier bei uns in der Kirchengemeinde erlebt. Wir haben große Prediger auf dieser Kanzel gehabt. Aber wir haben auch Leute gehabt, die verdorbene Menschen waren, die Jesus Christus verraten haben. Ich denke an Schwalb oder Kalthoff, die Ende des 19. Jahrhunderts ihr Dienst getan haben. Menschen, für die wir uns schämen müssen, für das, was sie gemacht haben. Kalthoff, das war so weit, dass in dem liberalen Bremen, das war ein Monist, der hat die Dreieinigkeit abgelehnt. Der hat alles anders gelehrt, als es in der Bibel stammt. Da haben die anderen Pfarrer sich zusammengetan und haben die gesagt, die Martini sind so liberal, den Kalthoff müssen wir rausschmeißen wegen Atheismus. Das war damals Programm. Vor 120 Jahren sind die gegen unseren Pastor, der hier war, angegangen, weil das ein total liberaler Mensch gewesen ist halt. Da war hier in dieser Gemeinde totale Dürrezeit unter dem Wort Gottes halt. Diese Dürrezeiten, die gibt es halt. Und das Problem ist, wenn diese Dürrezeiten da sind, und das, jetzt kommen wir zurück zum Predigtext, dann ist die Folge immer folgendes. Wenn das Wort selten wird, und davon spricht das Richterbuch, dann wissen die Menschen nicht, was richtig und falsch ist, dann machen sie, was sie wollen. So heißt es mehrfach in einem Richterbuch, jeder tat in Israel, was ihn recht dünkte. Jeder tat in Israel, was ihn recht dünkte. Also die Dinge, die wir heute erleben, in unserer postmodernen oder postpostmodernen Gesellschaft, wie man mittlerweile sagt, da ist ja der Individualismus das ganz große Programm. Heute tut ja auch jeder, was er will. Jeder bastelt sich seine eigene Religion, lebt, wie er will und macht, was er will. Das ist ja zum Teil auch gut, aber in theologischen, religiösen Fragen ist das die Katastrophe. Aber so wie es heute ist, weil keiner mehr nach Gott fragt und jeder tut, was er will, so ist es auch damals gewesen, vor 3000 Jahren. Wenn Dürrezeiten unter dem Wort Gottes sind, wenn ein Volk nicht mehr das Wort Gottes hört, dann tut jeder, was er will. Wo keine klare Dogmatik, keine klare Lehre ist, da gibt es keine richtige Ethik. Ethik, was ich zu tun habe, fußt immer in der Dogmatik. Und habe ich nicht das Wort Gottes, habe ich keine Lehre, habe ich keine Dogmatik, und dann ist die Ethik beliebig. Da macht jeder, was er will. Da heiratet der Mann den Mann, die Frau die Frau. Irgendwann heiraten wir auch, was weiß ich, 5 Frauen wieder oder was weiß ich, mein Hund, weil der so nett ist halt. Jeder macht, was er möchte halt nicht. Weil es gibt ja nichts, was uns verbindlich sagt. Dürrezeiten unter dem Wort Gottes. Aber es ist nicht nur so, jetzt muss ich so ein bisschen runterbrechen, dass das im Allgemeinen, in der Gesellschaft, vielleicht in der Kirchengemeinde so ist, dass es diese Dürrezeiten gibt. Leider gibt es die auch bei uns in unserem Leben. Auch wir kennen das. Dürrezeiten in unserem Leben. Jeder, der wiedergeborener Christ ist, der klar mit Jesus geht, auch regelmäßig in der Bibel liest, der weiß, es gibt Gnadenzeiten, kommen wir gleich zu, aber es gibt auch Dürrezeiten. Da sitze ich am Schreibtisch und lese das Wort und ich höre nicht mehr die Stimme des Sohnes Gottes. Da bemühe ich mich, Dinge wahrzunehmen und irgendwie denke ich, der Himmel ist verschlossen. Da ist nichts mehr so wie beim Tag meiner Bekehrung, wo alles klar und deutlich war und ich überall spürte, wie der Herr sprach. Nein, auch für uns als Christen gibt es Dürrezeiten. Gott spricht nicht immer gleich laut in unserem Leben. Manchmal ist die Stimme leiser, manchmal Gott sei Dank ganz laut. Und wenn diese Dürrezeiten in unserem Leben sind, dann gibt es nur eins, hört das Wort Gottes, lest das Wort Gottes. Wenn Menschen zu mir kommen in die Seelsorge und sagen, Pastor Latzel, ich habe momentan so eine Dürrezeit. Ich höre die Stimme des lebendigen Gottes gar nicht mehr. Dann gibt es immer wieder zwei Dinge, die ich frage. Das erste ist, liest du denn auch regelmäßig? Und Sie wissen das ja, und das möchte ich heute nochmal sagen. Jeden Tag ein Kapitel Altes Testament, jeden Tag ein Kapitel Neues Testament. Liest du das, ja oder nein? Und ganz häufig sagen die, nee, also habe ich momentan keine Zeit mehr für. Wenn du nicht das Wort Gottes liest, wenn du nicht die bibeltreue Verkündigung hörst, wirst du auch nicht die Stimme des Sohnes Gottes hören. Du brauchst keine Wanderung zu machen, ich habe es immer wieder gesagt, du musst das Wort Gottes lesen. Und das andere, was ich dann sage als zweites, wenn Leute sagen, ja, ich lese es, aber ich höre es trotzdem nicht, dann frage ich, was ist denn mit erkannter Sünde? Wo der Herr dir klar gesagt hat, was falsch ist in deinem Leben. Mit deinem Ehebruch, mit deinem Betrug, mit deinen Finanzen, mit deiner Hartherzigkeit, mit deiner Brutalität. Was ist denn damit? Auch das müssen wir wissen. Wenn wir festhalten an erkannter Sünde, die der Herr uns gezeigt hat, dann zieht sich der Herr langsam zurück. Dann wird das Wort Gottes selten, wie hier. Eli, der Priester, tat Sünde und hat sich Gott immer mehr entfernt. Das gilt auch für uns persönlich. Und wenn heute Morgen unter uns Menschen sind, die sagen, ich bin momentan in so einer Dürrezeit, bitte, dann prüf dich als erstes danach. Liest du regelmäßig, wirklich intensiv in der Bibel und nicht eben einfach nur runtergehastet, sondern nimmst du dir Zeit für das Wort Gottes, liest du, studierst es? Und zweitens, wie ist es mit deiner Sünde, die der Herr dir klar gezeigt hat? Und du wirst sehen, wenn du von der Sünde lässt und wenn du wieder regelmäßig im Wort Gottes liest, dann wirst du sehen, wie die Dürrezeiten sich wenden hin zu Gnadenzeiten. Und damit kommen wir zum Zweiten, zu den Gnadenzeiten des Wortes Gottes. Die habe ich natürlich abgeleitet aus diesem Punkt, die werden hier nicht angesprochen, in diesem Predigtvers wird nur von der Dürrezeit gesprochen, aber wenn Dürre ist, ist klar, dann muss auch mal etwas anderes gewesen sein. Gnade. Und das gibt es eben auch, die Gnadenzeiten des Wortes Gottes. Und einer, der für diese Gnadenzeit steht, ist Samuel. Eli war ein verdorbener, schwacher, korrupter Mann Gottes. Der verdiente es nicht, Mann Gottes zu sein. Aber da war Samuel dann bei ihm und er wurde ein ganz besonderes Werkzeug des lebendigen Gottes. Und durch Samuel hat Israel wieder neue Gnadenzeit unter dem Wort Gottes erlebt. Da war Vollmacht. Es gibt eine ganz furchtbare Stelle in der Bibel, 1. Samuel 28, wo Saul, den er ursprünglich zum König gesalbt hat, nicht mehr weiß, wie es weitergeht, keine Orientierung hat. Und Samuel ist zu dem Zeitpunkt schon längst tot. Da geht Saul hin zu einer Totenbeschwörerin und lässt Samuel hochholen aus dem Untergrund halt, nicht? Weil er unbedingt diesen Samuel braucht, weil der in Vollmacht und Klarheit immer wieder das Wort Gottes gesagt hat. Dann kriegt er, als er da hochkommt, Samuel, kriegt Saul das Wort Gottes von ihm gesagt und er verflucht ihn, wird ihm alles genommen, weil er das eben getan hat. Aber unter Samuel war eben diese Vollmacht. Unglaubliche Gnadenzeit. Und nicht nur zu seinen Zeiten, auch schon vorher hat es das gegeben, Gnadenzeiten unter dem Wort Gottes. Israel war nicht immer nur so, dass alle abgefallen sind und jeder tat, was ihnen recht dünkte. Wenn wir das Buch vor dem Richterbuch lesen, Josua, das schließt mit dem Landtag zu Sichem, auch so eine fantastische Geschichte halt, nicht, wo Josua, der altersschwache Josua, nochmal alle zusammenholt, ganz Israel. Und dann verkündet er das Wort. Und dann sagt er ihnen, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich aber und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen. Und dann schreit ganz Israel, wir auch, Gnadenzeiten unter dem Wort Gottes. Jahrhunderte später gibt es einen großen König, der große König Josia. Da ist auch wieder alles in Unordnung. Die Könige hielten sich nicht an das Wort Gottes. Es war vergessen, es war eine Dürrezeit. Und dann kommt ein junger König an die Macht, der Josia. Und dann findet er das Gesetz und liest das Gesetz. Er findet es neu, die fünf Bücher Mose. Der liest die und als er sie liest, zerreißt er seine Kleider, sagt, wir haben alles falsch gemacht. Alles katastrophal. Und dann lässt er ganz Israel antreten. Alle Israeliten müssen noch einmal das Gesetz neu hören. Gnadenzeit und Gott segnet durch diese Reform des Josia Israel neu. Gnadenzeiten unter dem Wort Gottes. Und wir das Neue Testament lesen halt nicht. Was hat es da für Gnadenzeiten gegeben? Apostelgeschichte 6, da heißt es von der ersten Gemeinde, das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde groß. Oder Apostelgeschichte 12, das Wort Gottes wuchs und breitete sich aus. Gnadenzeiten. Und die größte Gnadenzeit, die diese sündige Welt erlebt hat, das war die Gnadenzeit, als unser Heiland Jesus Christus, der lebendige Gott, Mensch wurde. Dort heißt es, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Also auch die Bibel spricht nicht nur von Dürrezeiten unter dem Wort Gottes, sondern eben auch von Gnadenzeiten des Wortes Gottes. Und auch wenn wir auf die Kirchengeschichte blicken, auch dort erleben wir das immer wieder, dass es Gnadenzeiten gegeben hat, ganz besondere Gnadenzeiten. Wir haben in der letzten Woche gedacht an 500 Jahre Reformation. Was sind das für Gnadenzeiten, die der Herr gegeben hat? Durch einen Luther, durch einen Calvin, durch einen Melanchthon, durch einen Zwingli. Große Segnung. Heute Morgen haben unsere Freunde aus Indonesien die Batak gesungen. Und wir haben uns so gefreut, dass ihr dieses Jahr auch ein Jubiläum hattet. Nicht 500 Jahre Reformation, sondern vor 100 Jahren ist Nommensen gestorben. Der Missionar, der euch das Wort gebracht hat. Hier, aus dem Norden Deutschlands. Und da wart ihr hier mit dem Chor und da hat einer eurer Pastoren gepredigt. Und dann wendet sich dieser Pastor an mich, der überhaupt nichts damit zu tun habe. Ich habe ja damals noch nicht geliebt. Und er sagt, wir danken euch, wir Batak-Leute, wir danken euch, den Deutschen, dass ihr uns das Wort gebracht habt. Es war eine Gnadenzeit, als Nommensen bei uns war. Ihr habt uns aus dem Animismus rausgeholt. Wir haben uns gegenseitig umgebracht. Er hat erzählt, wie ihr gegenseitig euch gegessen habt, eure Vorfahren. Furchtbare Dinge. Und dann kam das Evangelium zu euch halt, nicht? Das ist eine Gnadenzeit gewesen. Gnadenzeiten unter dem Wort Gottes. Halleluja, dass auch Indonesien damit gesegnet worden ist. Und auch wir haben das erlebt hier bei uns in der Kirche. Ja, wir haben auch Leute gegeben, die nicht bibeltreu und nicht gläubig waren, die Pastoren waren. Aber was haben auf dieser Kanzel große Pastoren gestanden? Ein Theodor Undereik, ein Gottfried Menken, ein Georg Huntemann. Wir haben so starke Prediger gehabt, halt nicht, dass diese Stadt gesegnet worden ist. Als Menken predigte vor 200 Jahren, da fragte man sonntags nicht, gehst du in die Kirche? Da wurde hier gefragt, gehst du zu Menken? Hast du Menken schon gehört? Was waren da Segnungen, die von dieser Kanzel ausgegangen sind? Ein Wilhelm Busch, nicht, den kennen Sie fast alle, der hat so profitiert von dieser Kanzel über all das, was Menken geschrieben hat. Gnadenzeiten unter dem Wort Gottes. Und nicht nur in der Kirchengeschichte, nicht nur in unserer Gemeinde, nicht nur in der Bibel wird davon gesprochen. Auch wir kennen das alle individuell. Wir alle wissen, was das ist, wenn wir so richtig nah nochmal beim Herrn sind. Wenn wir die Bibel aufschlagen, man will ein Kapitel lesen, man ist 3 Verse weit gekommen und das ist schon so gewaltig, dass man sich fast schon überessen hat an geistlicher Kost. Gnadenzeiten unter dem Wort Gottes. Das geht mir manchmal so, wenn man am Predigtext ist. Ich kenne auch die Dürrezeiten, wo man sitzt und man findet nicht richtig. Aber manchmal so, da packt man eine Perikope an, du liest den ersten Halbvers und da erschlägt dich all die Fülle, all der Segen, der da rausspricht. Das ist gewaltig. Gnadenzeiten unter dem Wort Gottes. Und wenn ich eben euch gesagt habe, wenn ihr Probleme habt, wenn ihr Dürrezeiten habt, was ihr zu machen habt, dann möchte ich euch auch sagen, was ihr machen sollt, wenn Gnadenzeiten sind. Dann haltet den Löffel raus. Mir hat mal für die Jagd jemand gesagt, ein alter Jäger, der hat gesagt, wenn es Brei regnet, immer wieder den Löffel raushalten. Immer wieder. Der meinte damit, also wenn irgendwann Wild kommt, dann musst du auch schießen halt. Gibt auch andere Zeiten. Und das möchte ich euch geistlich auch sagen. Wenn ihr richtige Gnadenzeiten erlebt, Löffel raushalten, alles mitnehmen. Psalme auswendig lernen, lesen, vorbereiten auch für Zeiten, die kommen. Mir haben Brüder erzählt, wie es gewesen ist in der russischen Gefangenschaft. Da haben die Russen ihnen, die Soldaten gewesen sind, die Bibeln abgenommen. Und dann hatten sie nichts mehr. Das war denen ganz wichtig, dass die Deutschen auch keine Bibeln in der Gefangenschaft hatten. Und dann sind die hingegangen, da haben diese russischen Soldaten, die deutschen Soldaten in der russischen Gefangenschaft angefangen, Gottesdienste zu feiern. Und dann haben sie aufgeschrieben, auf dem Zettelchen, was sie auswendig wussten, hat mir einer berichtet, da haben sie alle zusammengekommen. Was kannst du denn noch auswendig? Ja, ich kann den Psalm 23, den haben wir schon 8-mal halt, nicht? Aber ich kann auch noch den Psalm 140, jawohl, aufgeschrieben. Da haben sie von dem gelebt, was sie in Gnadenzeiten damals lernen durften im Konfirmandenunterricht. Deshalb lasse ich auch meine Konfirmanden noch auswendig lernen. Den sage ich auch, wenn ich denen die auswendig lernen sage, wenn Psalm 23 lerne, ich sage, dann fragen sie, warum müssen wir es denn lernen? Wir haben doch alle Smartphone, ist doch alles erreichbar. Ich sage, wenn du eines Tages auf der Intensivstation legst, die Schläuche klemmen dir im Mund, ja, hast du in der ganzen Familie keinen gläubigen Menschen, kein Pastor besucht dich und liegst da im Wachkoma über Jahre, ja, dann hast du diese Psalme und dann nimm diesen Vers 4 aus dem Psalm 23 mit. Und ob ich schon wandere im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Und wohl dem, der nicht nur den Psalm 23 auswendig kann, der noch andere Dinge hat, dass er sagt, ich habe hier in Gnadenzeiten den Löffel rausgehalten und jetzt kann ich an den Notreserveschrank gehen, damit ich mich selber auferbauen kann. Am Wort Gottes. Gott sei Dank gibt es Gnadenzeiten unter dem Wort Gottes. Und da kann ich nur sagen, wie es der Bruder Müller hier auch getan hat letzten Dienstag. Oh Land, Land, hört das Herrn Wort. Hört immer wieder das Herrn Wort halt nicht. Und in Gnadenzeiten macht euch die Taschen richtig voll, damit ihr habt für die Dürrezeiten. Und ein drittes und letztes. Die Vollendungszeiten. Es gibt nicht nur Dürrezeiten, es gibt nicht nur Gnadenzeiten unter dem Wort Gottes, es gibt auch Vollendungszeiten. Wenn wir hier in der Sakristei beten und rausgehen als Kirchenvorstand und der Pastor mitkommt da hängt ein ganz großes Wort über dieser Tür. Da steht drauf, Matthäus 24, Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte werden nicht vergehen. Es kommt der Tag, wo unser Heiland Jesus Christus, wie wir es eben bekannt haben, wiederkommen wird in dieser Welt. Und er wird hier alles einsammeln, alles vorbei, alles fertig. Das Einzige, was bleibt, ist das Wort Gottes. Und jeder, der dem Wort Gottes vertraut hat, der sein Leben darauf gebaut hat, der wird auch bleiben. Alle anderen sind vorbei. Das sind die Vollendungszeiten. Vor einiger Zeit hat mir eine Frau geschrieben, E-Mail, und mir nochmal erklärt, was ich für ein Idiot bin. Wenn man ihre Predigten hört, sie glauben ja alles, was in der Bibel steht, das ist doch alles Menschenwort, das ist doch Gottes Wort, das kann doch nicht so sein. Sie sind ja ein Wort-Gottes-Fanatiker. Mit jedem Satz habe ich gedacht, oh, wenn es doch nur so wäre, wenn das, was sie bei mir findet, wirklich vor Gott auch so wäre, dass er mich auch so vor seinem Wort sehen würde, das wäre prima. Dann habe ich ihr zurückgeschrieben, prima, wenn das so sein sollte, gar kein Thema. Dann habe ich ihr gesagt, wir wollen es mal abwarten. Wir wollen es mal abwarten. Ich kann es getrost abwarten, die Vollendungszeit. Nicht, weil ich gut bin, weil ich irgendwas könnte, weil der Heiland mit seinem Blut meine Sünden vergeben hat. Deshalb kann ich es abwarten. Aber wenn der Heiland wiederkommt, für mich nicht als Richter, sondern als Retter. Halleluja. Aber für diese Frau, die das Wort Gottes abgelehnt hat, die wird erleben, was es heißt, Jesus nicht als Anwalt zu haben, sondern Jesus als den Richter zu begegnen, der am Wort Gottes wie ein zweischneidiges Schwert wirklich die Böcke von den Schafen scheiden wird. Es gibt einen sehr klugen Mann, oder gab einen sehr klugen Mann, einen französischen Mathematiker, Blaise Pascal, der hat mal eine Wette aufgestellt, die sogenannte Pascalsche Wette. Die kennen sicherlich einige von Ihnen. Pascal hat das durchdacht und hat gesagt, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder stimmen die Verheißungen des Wortes Gottes und es kommt zur Vollendung, oder es stimmt nicht. Und es gibt ja zwei Gruppen von Menschen, die einen, die das glauben, die anderen, die das nicht glauben. Und dann ist er das mal mathematisch durchgegangen, hat er gesagt, es gibt dann im Prinzip ja vier Möglichkeiten des Ausgangs, also zwei Gruppen Menschen und zwei Ausgänge. Er sagt, erster Ausgang, man glaubt an Gottes Wort und Gott existiert tatsächlich. In diesem Fall wird man belohnt, man hat gewonnen. Das ist das, was uns betrifft. Sagt er. Aber es gibt noch einen zweiten Fall, man glaubt an Gottes Wort und Gott existiert nicht, es kommt nicht zur Vollendung, dann sagt er, da hat man weder gewonnen noch verloren. Da ist nichts anderes als für die Menschen, die so leben. Dann sagt er als drittes für die, die nicht glauben, man glaubt nicht an Gottes Wort, Gott existiert auch nicht, das ist genauso wie beim zweiten Punkt, da hat man weder was gewonnen noch verloren. Aber dann sagt er einen vierten Punkt. Es gibt Menschen, die glauben nicht ans Wort Gottes und Gott existiert doch. Und das Wort Gottes kommt so zur Vollendung, wie es da drin steht. In diesem Fall wird man furchtbar bestraft, die Schrift sagt, dass man wird in die Hölle geworfen. Ganz eindeutig. Und dann sagt er, aus diesem Erwartungswert heraus muss man glauben, rein logisch, weil man kann nichts anderes sagen. Eine ganz interessante Sache, diese Pascalsche Wette. Jetzt sage ich Ihnen, ich glaube nicht an Jesus Christus, glaube nicht an die Schrift, weil ich einen mathematischen Beweis habe. Der ist interessant. Wissen Sie, ich glaube an das Wort Gottes und ich stehe für das Wort Gottes ein, ich will dafür einstehen, weil ich dieses Wort Gottes in Jesus Christus erlebt habe. Ich glaube an das Wort Gottes, weil es mir Orientierung schenkt, wenn ich nicht weiter weiß. Da könnte ich euch jetzt erzählen, was ich alles schon erlebt habe. Ihr habt es vor 2,5 Jahren mitbekommen, wie der Herr klar gesprochen hat. Er hat mir Orientierung geschenkt. Ich glaube an das Wort Gottes, weil es mir Trost gibt, wenn ich niedergeschlagen bin. Auch das kommt manchmal bei mir vor. Da darf ich erleben, wie ich neue Kraft kriege, wenn ich im Wort Gottes lese. Überhaupt die Kraft zu allem halt nicht. Das Wort Gottes ist eine Kraft, daran glaube ich halt nicht. Es gibt mir Stärke. Ich glaube ans Wort Gottes, weil es mir Freude schenkt. Das ist vielleicht das Wunderbarste. Du liest im Wort Gottes und du wirst erquickt, wirst richtig fröhlich, egal wie dunkel alles um dich rum ist halt. Das ist so wunderbar, dass es eine Freudenquelle ist. Ich glaube ans Wort Gottes halt nicht, weil in diesem Wort Gottes mir Jesus Christus, der lebendige Gott, leibhaftig begegnet ist. Deshalb glaube ich. Diese Pascalsche Wette, die ist interessant, toll. Die motiviert mich auch, andere Leute nochmal aufzufordern zu glauben. Aber ich glaube, weil ich die Lebendigkeit und Wahrheit dieses Wortes Gottes erlebt habe und weil ich weiß, es kommt eines Tages zur Vollendung. Es sind so viele Prophezeiungen schon in Erfüllung gegangen und ich weiß, es wird alles in Erfüllung gehen. Und meine Aufgabe ist, das euch als Gemeinde immer wieder mitzugeben. Bleibt felsenfest am Wort Gottes, nicht dran zweifeln, egal wie dunkel der Tag ist halt. Ihr dürft euch darauf verlassen, die Verheißung des Herrn falle nicht. Es kommt alles zur Vollendung. Es kommt alles zur Vollendung. Und gestatten Sie mir das an diesem heutigen Tag so als Schlusssatz zu der Predigt. Ich spreche über Vollendungszeiten. Der ein oder andere weiß das. Ich habe heute auch so einen Vollendungstag. Heute ist der 50. Tag meines Geburtstages. Heute vor 50 Jahren bin ich geboren worden. Ich habe ein halbes Jahrhundert vollendet. Ich weiß nicht, wie viele Tage, Monate und Jahre der Herr mir noch geben wird. Aber ganz gleich, wenn mein Lebensweg hier unten vollendet sein wird, alle Tage, alle Wochen, Monate und Jahre will ich primär nur mit einem verbringen. Diesem Wort Gottes die Ehre zu geben und dafür beizutragen, dass Menschen, die in Dürrezeiten sind und am Wort Gottes, ein bisschen was bekommen von diesem Wort Gottes. Und ich bin dankbar, dass ich es als Pastor eurer Gemeinde tun darf. Und ich hoffe, dass der Herr noch Segen gibt und dass wir weiter durch sein Wort gestärkt werden. Ihm, unserem Herrn Jesus Christus, dem lebendigen Wort Gottes, alle Ehre, alle Lob und allen Preis. Von den unterschiedlichen Zeiten des Wortes Gottes, die Dürrezeiten des Wortes Gottes, die Gnadenzeiten des Wortes Gottes und die Vollendungszeiten des Wortes Gottes, möge unser Herr und Heiland dieses Wort an deinem Glauben und deinem Leben segnen. Amen.